Technik und mehr. Faszination Meerestechnik. Ein Podcast von Bärbel Fehning in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik. Moin und herzlich willkommen zu dieser ersten Podcast-Folge. In diesem Podcast tauchen wir ab auf den Meeresboden. Wir beschäftigen uns mit den harschen Arbeitsbedingungen im Ozean und lernen Technik kennen, die Wind und Wellen, dem hohen Salzgehalt und dem extremen Druck unter Wasser standhält. Meerestechnik ist wichtig, damit wir endlich mehr über unsere Meere erfahren. Auch im Jahr 2022 ist der Meeresboden weitestgehend unbekannt. Genauso sind es die Meeresbewohner. Wir kennen längst nicht alle. Und doch macht das Meer 70% unseres Planeten aus, hat eine große Bedeutung für unsere Zukunft, nicht nur im Hinblick auf den Klimawandel. Meerestechnik ist ein großes Feld. In diesem Podcast wollen wir uns nach und nach den einzelnen Bereichen der Meerestechnik widmen. Doch heute verschaffen wir uns erstmal einen Überblick. Ich spreche mit Petra Mahnke von der Gesellschaft für maritime Technik. Sie ist Geschäftsführerin und stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Die Menschen lieben das Meer. Sie gucken gerne Schiffen hinterher. Was es aber genau mit der Meerestechnik auf sich hat, Petra, wo Meerestechnik eingesetzt wird, das wissen die wenigsten.
Meerestechnik kommt eigentlich überall zum Einsatz. Als Querschnittstechnologie hat sie ein breites Spektrum an Anwendungsfeldern. Die Meerestechnik geht von der marinen Aquakultur über die Polartechnik bis hin zur Unterwassertechnik. Also ganz viel für die Rohstoffgewinnung, Energiegewinnung und Nahrungsgewinnung aus dem Meer.
Das sind ganz schön harte Bedingungen, ne? Oder außergewöhnliche Bedingungen, wo Meerestechnik eingesetzt wird.
Da haben wir mit Dunkelheit, mit extremem Druck, mit rauen Bedingungen wie Salzgehalt zu kämpfen und müssen dort Geräte und Technologien entwickeln, die diesen Bedingungen standhalten. Und das wird oft eben verkannt. Man kennt die Rückseite des Mondes besser als die Tiefsee.
Wahnsinn, ne? Also ja, dass wir uns auf unserem Planeten in manchen Bereichen gar nicht so wirklich gut auskennen. Dass noch so viel unerforscht ist.
Ja, und wie wenig wissen wir übers Meer? Wie wenig wissen wir über die Lebewesen, die in der Tiefsee vorkommen? Wie viele Arten sind noch unerforscht? Wie viel wissen wir über die Struktur des Meeresbodens, über die Vermessung? Der größte Teil des Meeres ist noch nicht mal richtig vermessen, erforscht. Und damit fehlt uns oft auch die Basis, dass wir für die Nutzung der Meere eigentlich auch die Erkenntnisse haben, die wir brauchen, damit wir die besten Bedingungen für unsere Technologien und für den Einsatz der Technologien bereitstellen. Und das ist eine große Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte, dass wir gerade die Erkenntnisse über die Meere verbessern.
Das ist ja auch ein ganz großes Thema bei der UN-Dekade der Ozeanforschung für eine nachhaltige Nutzung. Da gibt's auch eine eigene Podcast-Folge zu. Meeresforschung ist der Schlüssel für unsere Zukunft. Wir müssen also erstmal mehr forschen, damit wir mehr übers Meer wissen und es dann nachhaltig nutzen können.
Ja, wir werden immer mehr wachsen, die Bevölkerung. Und jeder hat einen Anspruch auf Nahrung, auf Energie. Und dieser Hunger wird einfach gedeckt werden müssen in der Zukunft. Und deswegen wird die Nutzung der Meere immer weiter in den Fokus rücken. Aber wenn wir das machen, dann müssen wir das unter den bestmöglichen Voraussetzungen machen. Zum einen, dass wir wissen, in welche Region wir uns begeben. Und zum anderen, dass wir die beste Technologie mit minimalinvasiven Eingriff in die Natur einsetzen. Und da leistet die Meerestechnik essentielle Beiträge, weil gerade dieser Schulterschluss zwischen Meeresforschung und der Industrie, daraus erwachsen unheimliche Potenziale für zukünftige Anwendungsfelder für unsere Energie- und Rohstoffgewinnung.
Inwiefern könnte man das Meer denn zukünftig noch ganz anders nutzen? Was bietet es uns noch, was wir im Moment noch viel zu wenig nutzen?
Also großer Bereich der Nahrung. Also wir überfischen die Meere extrem, aber wir können mit einer nachhaltigen Marikultur, können wir Nahrungsmittel bereitstellen. Ob das Fische sind oder ob das aber auch Bionährstoffe sind, ob das Algen sind. Ein ganz großes Spektrum, aber da müssen wir darauf achten, dass wir dort eben die Marikultur monitoren, dass wir dort Technologien einsetzen, um die besten Infrastrukturen zu schaffen für diese Nahrungsgewinnung. Und wir müssen darauf achten, dass wir eben mit minimalen Einsatzmöglichkeiten eben einen großmöglichen Output generieren, dass es sich auch wirtschaftlich trägt. Das ist das Spektrum der Nahrung. Und ich denke mal an die Energiegewinnung. Wir reden jetzt immer nur von Offshore-Windenergie. Aber die Meeresenergien bieten immense Potenziale. Also ob das Gezeitenenergien sind, Wellenenergien, Mehrfachnutzungspotenziale auch von Offshore-Windanlagen. Das sind alles Bereiche, wo wir noch sehr stark einsteigen müssen. Einmal in die Forschung, aber auch in die industrielle Anwendung. Es muss sich ja auch für die Unternehmen rechnen, dort zu investieren.
Jetzt haben wir über das Meer als Nahrungsquelle gesprochen, über das Meer als Energie- und Rohstoffquelle. Dann geht es ja auch darum, hast du auch schon ein paar Mal gesagt, das Meer zu schützen. Da kommt Meerestechnik auch ins Spiel, bei der Bergung von Munition zum Beispiel oder beim großen Thema Plastikmüll.
Richtig. Also Meerestechnik ist zum einen, dass ich das Meer monitor, dass ich den Ist-Zustand ermittle, dass ich also mit Forschungsschiffen sozusagen aufs Meer fahre und dort Meeresforschungstechnik einsetze. Also ich sage jetzt ganz einfach mal, dass ich mit Geräten in die Tiefsee gehe, dort Salztemperatur, den Druck messe, dort aber auch Wasserproben nehme, um über den Zustand der Meere in 5, 6, 7.000 Meter Tiefe was zu erfahren. Ich vermesse das Meer dabei, ich nehme biologische Aufnahmen und Daten und ich mache zum Beispiel auch über Eisdicke in den Polarregionen, über Eisdrift, wie verändert sich das. Darüber hilft mir die Meerestechnik mit ihren vielfältigen Meeresforschungsgeräten dazu, Beiträge zu leisten. Dann brauche ich natürlich super gute Infrastrukturen, Datenauswertungssysteme, die mir da helfen. Und dann habe ich einen Beitrag, um zu sagen, pass auf, das ist der Status quo. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel extreme Plastikmüllansammlungen, die schon immense Auswirkungen auf die Natur und die Küstenbereiche haben. Oder ich gucke, wo liegt Munitionsaltlast, in welcher Menge. Und dann kommt die Meerestechnik zum Einsatz der Bergung dieser Altlasten im Meer oder auch des Plastikmülls. Und da ist wieder das breite Spektrum der meerestechnischen Anwendungen, die dann uns wieder helfen, diesen Einfluss sozusagen zu minimieren und zu reduzieren.
Meeresschutz hast du gesagt und Meerestechnik. Widerspricht sich das nicht eigentlich? Wenn wir die Meere schützen wollen, müssen wir sie dann nicht in Ruhe lassen?
Wir werden nicht drum hinkommen bei den Entwicklung der Weltbevölkerung, dass wir mehr Nahrung brauchen, mehr Rohstoff und mehr Energie. Wenn wir das Meer nutzen, dann muss die beste Technologie zum Einsatz kommen. Es müssen die besten Standards, Umweltregularien erarbeitet werden. Und dort kann Deutschland als Hochtechnologieland mit so vielen innovativen Unternehmen und der Kooperation Wirtschaft-Wissenschaft essentielle Beiträge leisten. Und Deutschland muss meines Erachtens dort sich genau positionieren, damit diese Hochtechnologie auch zum Einsatz kommt. Und da hat Deutschland auch eine Verantwortung und da auch die Meerestechnik mit ihren innovativen Unternehmen und Institutionen.
Stichwort Klimawandel. Den Meeren kommt da ja eine große Bedeutung zu als CO2-Speicher. Welche Rolle spielt denn die Meerestechnik?
Da wird natürlich erforscht, wie viel können die Meere an CO2 speichern. Auf der anderen Seite ist es ganz wichtig zu gucken, zum einen, wie verändern sich die Meere durch den Klimawandel? Das heißt, wie verändert sich der Meeresspiegel? Wie verändern sich die Küstenregionen? Das ist das eine, die Erkenntnis dort zu liefern und damit auch Prognosen zu ermöglichen. Und zum anderen leistet die Meerestechnik Beiträge, die dann auch darum gehen, wie schütze ich die Küsten in Zukunft damit? Da ist es Küsteningenieurwesen oder wie schaffe ich die Infrastrukturen, sich dort anzupassen an neue klimatische Bedingungen? Und das sind so Punkte, wo die Meerestechnik auch in Zukunft eine sehr große Rolle spielen wird.
Also sind die Meere bedeutsam für den Klimawandel und die Meerestechnik auch?
Selbstverständlich. Also ich glaube, dass wir das in Zukunft immer mehr auch erkennen werden und immer mehr Technologien zum Einsatz kommen werden, die uns dort wirklich den Erkenntnisgewinn sozusagen ermöglichen.
Was fasziniert dich am meisten an der Meerestechnik?
Das Zusammenspiel von vielen Disziplinen. Also wenn ich auf Meerestechnik und Erkenntnisse der Meere gucke, dann arbeitet alles ineinander. Ich sage, wir haben die Tiefseeforschung, wir haben die Geräte und Erforschung der Meere an der Oberfläche und wir haben auch die Verbindung zwischen Satelliten und Meerestechnik. Also ich meine, wenn ich Meere erforsche und Daten gewinne, müssen die in Echtzeit transportiert werden über Satellit und ich brauche gute Datenmanagementsysteme, um irgendwelche Vorhersagen machen zu können, auch von Extremereignissen wie zum Beispiel Tsunamis. Und da dieses Zusammenspiel, das fasziniert mich auch besonders an der Meerestechnik. Dieses, wie greifen bestimmte Technologien zusammen, um den bestmöglichen Output und die bestmögliche Datenlage sozusagen zu erreichen?
Es ist so ein großes Feld, die Meerestechnik. Seit wann faszinieren dich eigentlich die Meere?
Also die Meere haben mich schon immer fasziniert. Schon in der Jugend habe ich mich für den Meeresschutz eingesetzt und besonders hat mich damals immer die Walforschung interessiert und ich habe mich da also wirklich auch sehr engagiert.
Du bist an der Ostsee groß geworden, ne?
Ja, ich bin in Lübeck groß geworden und ich wollte dann Meeresbiologie studieren, aber dann kam hier im Norden kein Platz für mich in Frage. Und dann bin ich auf die Ozeanographie gekommen. Und Ozeanographie ist ja die physikalisch-mathematische Beschreibung des Meeres. Das ist immer Bestandteil des Studiums, dass man 6 Wochen Schiffspraktika macht. Und so bin ich im ersten Praktikum mit der Polarstern in die Arktis gefahren und habe dann so gesagt, wenn ihr wieder in die Antarktis fahrt, dann sagt Bescheid, ich würde gern mitkommen. Und dann kriegte ich ein halbes Jahr später einen Anruf. Petra, pack deinen Seesack. Du kommst 9 Wochen mit in die Antarktis. Und dann habe ich da als studentische Hilfskraft für das Alfred-Wegener-Institut gearbeitet und bin dann in die Weddellsee gefahren und habe dort ja fast 9 Wochen, also im Prinzip mit Anreise, Abreise in der Antarktis verbracht. Und das war für mich eigentlich mit das Prägendste, was ich dort erlebt habe. Den Einsatz von Geräten unter den Bedingungen, die unberührte Natur, da warten die Pinguine morgens an der Gangway auf dich und begleiten dich bei deinen Messungen und es besteht keine Angst. Also es ist ein Miteinander gewesen und das hat mich geprägt. Und ein Jahr später bin ich in die Islandsee mit einem kleinen Forschungsschiff und da habe ich dann zum ersten Mal richtig die Polarlichter sehen können am Eisrand. Und da habe ich dann gemerkt, wie wichtig es ist, dort am Ball zu bleiben. Und die Luft angehalten habe ich bei einem Erlebnis, als wir mit der Polarstern ins Presseis gekommen sind. Presseis bedeutet, dass das Schiff nicht sehr gut manövrierfähig ist und ein Tafeleisberg in die Drift kam. Und wirklich, man rausging an die Reling und man sah einen riesigen Eisberg vor sich auftauchen, der zum Glück aber durch eine parallele Strömung vom Schiff weggetrieben wurde und damit sich die Situation dann auflöste. Aber das war sehr beeindruckend, weil man dann merkt, wie klein man eigentlich ist und wie man der Natur dort auch ausgeliefert ist, ne?
Auch so ein Schiff wie die Polarstern, was eigentlich ja schon mächtig ist und ein Koloss ist, ist aber dann doch klein, ne?
Ja, winzig klein. Mhm. Und man ist weit weg von jeder Zivilisation. Man ist dort also wirklich dann auf sich gestellt, ne?
Aber die Faszination war stärker als aller Angst oder aller Respekt. Du bist dabei geblieben. Ja. Bei der GMT, bei der Gesellschaft für maritime Technik, bist du Geschäftsführerin. Vielleicht kommen wir jetzt mal auf die GMT zu sprechen. Was ist das für ein Netzwerk?
Das Netzwerk setzt sich zusammen aus Unternehmen und wissenschaftlichen Institutionen. Und gerade die Kooperation Wirtschaft-Wissenschaft ist das Herzstück der GMT. Daraus erwachsen Innovationen, Technologien, die gerade in dieser Kooperation wachsen können durch diesen Austausch. Was kann die Wissenschaft liefern für die Wirtschaft? Und was kann die Wirtschaft zum Beispiel an Geräten und meerestechnischen Systemen für die Wissenschaft liefern? Und dieses Hand in Hand gehen, das bietet ein immenses Potenzial für technologische Entwicklung, Innovation und auch für Schutz, Nutzung und nachhaltige Gewinnung von Ressourcen aus dem Meer.
Wie viel meerestechnische Unternehmen gibt es denn in Deutschland? Ist das eine große Branche, einfach um mal so eine Hausnummer zu kriegen?
Ja, eigentlich wird die Meerestechnik ja in ganz vielen Bereichen eingesetzt. Ich hatte das ja schon so angedeutet. Also wenn ich jetzt auf die maritime Sicherheit schaue, da wird Meerestechnik eingesetzt. Wenn es ums Monitoring geht, um die Überwachung von kritischen Infrastrukturen. Es werden aber Geräte auch eingesetzt, wenn ich in die Offshore-Windenergiebranche schaue oder die Aquakultur. Deswegen ist das Potenzial riesig. Und so hat es mich sehr gefreut, dass das Bundeswirtschaftsministerium im letzten Jahr eine Studie veröffentlicht hat, wo auch die Meerestechnik mal genauer beleuchtet wurde. Man kennt ja immer die klassischen Bereiche, du hattest das gesagt, zu Beginn Schifffahrt, die fasziniert, oder die Häfen. Aber Meerestechnik ist gar nicht so im Fokus der Menschen. Und dort konnten wir auch in vielen Diskussionen mit den Gutachtern als GMT nochmal aufzeigen, wo die Meerestechnik eigentlich überall drin steckt. Und am Ende konnte man durch diese querschnittliche Betrachtung auch mal Zahlen ermitteln. Und damit ist die Meerestechnik mit 180.000 Beschäftigten und fast 35 Milliarden Euro Umsatz die größte Branche durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
35 Milliarden Euro Jahresumsatz, das ist eine Menge. Die GMT ist ein Zusammenschluss aus Wissenschaft und Wirtschaft, hast du gerade schon gesagt. Wer ist denn bei euch Mitglied?
Unternehmen und wissenschaftliche Institutionen. Und wenn man bei Unternehmen guckt, haben wir große, also auch Konzerne, aber wir haben auch die kleinen, mittelständischen und auch Kleinstunternehmen und auch Start-ups, weil wir wollen allen gleiche Basis geben. Und deswegen ist es bei uns so, jedes Mitglied kann sich einbringen, in welcher Form es auch immer in der Mitgliedschaft vertreten ist, als ein- bis zwei-Mann-Unternehmen oder bis über 500 oder 1000 Mitarbeiter oder als Großforschungsinstitution. Und alle haben die Möglichkeit, beizutragen. So über die Jahre habe ich gemerkt, dass wir eigentlich eine Familie sind und eine sehr gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit stattfindet. Und das zeichnet die GMT aus. Und das merkt auch jeder, der mit der GMT in Berührung kommt, dass wir untereinander einen sehr intensiven Austausch haben. Und wenn jemand was braucht, dann guckt er erstmal, kann ich das vielleicht im Mitgliederkreis eventuell dort erwerben oder gucke ich außerhalb der GMT? Und das ist eigentlich ein ziemlich einzigartiges Netzwerk mit einer gebündelten Kompetenz in der Meerestechnik.
Und ihr seid auch in vielen politischen Gremien vertreten, ne?
Ja, also die maritime Konferenzen, die alle anderthalb Jahre ungefähr stattfinden, bestücken wir seit 2006 inhaltlich, thematisch, auch mit der personellen Besetzung, die Branchenforen Meerestechnik. Und dort haben wir es eigentlich auch geschafft, dass die Meerestechnik gleichrangig auch zwischen den bekannten Feldern wie Häfen, Schifffahrt oder Schiffbau dort einen Platz gefunden hat. Und das vertreten wir zum einen eben in diesen Fachgremien, aber zum anderen auch in den Forschungsprogrammen, wo wir die Sichtbarkeit und auch die Platzierung der meerestechnischen Projekte eigentlich sehr stark vorangetrieben haben in den letzten Jahren, die dann von der Bundesregierung gefördert werden, anteilig, um da auch das Risiko der Unternehmen ein bisschen abzumildern. Wenn man in neue Felder geht, ist es immer ein großes Investitionsvolumen, was man braucht. Und da unterstützt die Bundesregierung dann durch Forschungs- und Entwicklungsprogramme, dass die Unternehmen in Kooperation mit der Wissenschaft neue Technologien entwickeln können. Es ist ja nicht Konkurrenz. Wir müssen, die maritime Wirtschaft muss zusammenarbeiten und wir müssen es schaffen. Wir sind essentiell für jeden. Also die Transporte passieren übers Meer. Wir brauchen Nahrung, Energie, Rohstoffe. Wir brauchen Schiffe, die unsere Waren transportieren, aber auch die Meere erforschen. Oder auch Seenotrettungskreuzer, die im Einsatz sind. Es gibt ja ein großes Spektrum und da muss die maritime Branche zusammenstehen. Und ich glaube, da können wir noch viel mehr tun in Deutschland, dass wir enger zusammenarbeiten, mit einer Stimme sprechen, dass wir uns versuchen, besser auszutauschen. Und ich glaube, da sollten wir noch viel mehr für tun, damit die Politik auch die maritime Branche noch mehr wahrnimmt. wenn man so auf NTV oder so guckt, dann werden 24 Stunden Berichte aus dem Weltraum, wie irgendwie ein kleiner Satellit landet, gezeigt. Aber es wird nicht gezeigt, 24 Stunden, wie zum Beispiel irgendeine Technologie auf dem Meeresboden Rohstoffe fördert und damit eigentlich nicht sichtbar wird, weil ich das an der Oberfläche nicht sehe. Und ich glaube, da müssen wir noch mehr Überzeugungsarbeit leisten.
Aber genau, das ist auch ein schwieriger Punkt, das Ganze zu zeigen, was sich da, was ihr unter der Meeresoberfläche Faszinierendes macht. Also, weil es zu drehen ist halt ja wirklich sehr, sehr schwer nur möglich oder eben auch mit erheblichen Kosten verbunden.
Ja. Also, und wenn ich dann mit meinen Unternehmen spreche und ich immer wirklich staunend neue Technologien sehe, wie ein Unterwasserfahrzeug autonom erkundet, über mehrere Stunden im Einsatz ist, wie Bojen driften, wie ich ganze Tiefseeobservatorien einrichte, aber wie es auch ein Unternehmen schafft, zum Beispiel Öl zu fördern auf Meeresgrund, aber mit höchsten Sicherheitsstandards, oder wie ein anderes Unternehmen Technologien entwickelt, um die ganzen Pipelines zu inspizieren und auf Leckagen zu untersuchen. Das Spektrum ist einfach so groß. Ich könnte also Stunden eigentlich über die Meerestechnik sprechen, weil man kann immer nur kleine Felder anreißen und man wird dem auch nicht gerecht, was die Unternehmen und die Institutionen eigentlich alles leisten und was sie eigentlich an Technologien bereitstellen. Und wenn ich was anspreche, dann spreche ich 2, 3 an, aber eigentlich nicht alle. Und am liebsten würde ich immer über jeden dieser Mitglieder länger sprechen und denen eigentlich einen Platz geben. Und deswegen ist der Podcast ideal, dass die Mitglieder nämlich selbst sagen, Mensch, das entwickeln wir gerade und da sind wir dran und da möchten wir in Zukunft hin und was ist meine Vision 2030, 2050? Und das können die Mitglieder am besten selbst erzählen, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Aber diese Bandbreite, die versuche ich eigentlich in der Gesellschaft und Politik eigentlich immer zu vertreten und zu sagen, Mensch, schaut auf die Meerestechnik, ihr benötigt sie, um der Weltbevölkerung eine bessere Basis bereitzustellen. Da ist Meerestechnik der Schlüssel in vielen Bereichen.
Was für ein geniales Schlusswort. Danke, Petra.
Bitte.
Das war die heutige Podcast-Folge. Ich habe mich mit Petra Mahnke unterhalten. Sie ist Geschäftsführerin und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft für maritime Technik. Meerestechnik ist ganz schön spannend, oder? Zum Start dieses Podcasts kommen deshalb heute gleich 3 Folgen an einem Tag heraus. Und dann machen wir alle 2 Wochen mit einer neuen Folge weiter. Um keine Folge zu verpassen, ist es eine gute Idee, diesen Podcast bei Apple Podcasts oder Spotify zu abonnieren. Und ich freue mich auch über eine gute Bewertung. Übrigens gibt's diesen Podcast auch in Englisch. Technology and the Sea. Fascination Marine Technology. Gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt. Also bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, überall. Das war Technik und Meer. Faszination Meerestechnik. Ein Podcast von Bärbel Fehning, in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik.